Bei unserem Auto stand vor kurzem der TÜV an. Und ich bin halt vorher in die Werkstatt gefahren, weil ich gesagt habe, checkt mal bitte mein Auto durch, ob das überhaupt durch den TÜV kommt. Und es ist zum Glück alles in Ordnung gewesen. Unser Auto ist durch den TÜV gekommen. Mir ist unser Auto sehr wichtig, unter anderem, weil ich damit zur Arbeit fahre. Wir wohnen ja aktuell in Nürnberg, ich arbeite aber in Erlangen, komme zwar auch mit der Bahn hin, aber dann wäre ich gefühlt doppelt so lange unterwegs, als wenn ich mit dem Auto fahre. Von daher bin ich schon sehr angewiesen auf unser Auto und mein Auto ist mir sehr wichtig. Oder wenn man ein kleines Kind hat, ist es noch wichtiger. Bevor man die, keine Ahnung wie viele Kilometer zum Arzt tragen muss, ist man dankbar, wenn man ein Auto hat. Jeder von uns hat Dinge, die einem wichtig sind. Und Dinge, die uns wichtig sind, die pflegen wir hoffentlich. Auf diese Dinge passen wir auf. Und diese Dinge reparieren wir auch, wenn wir merken, okay, da stimmt was nicht. Da muss ich jetzt mal Hand anlegen. Und zu diesen Dingen gehören auch Beziehungen. Und ich würde sagen, dass den meisten Menschen Beziehungen wichtig sind. Es gibt so Leute, die können vielleicht nicht so viel mit anderen Menschen anfangen und sind lieber alleine und unter sich. Aber ich würde sagen, den meisten Menschen sind Beziehungen wichtig. Und deswegen ist es wichtig oder ratsam, an Beziehungen zu arbeiten. Vor allem, wenn ich merke, die Beziehung zu meinem Nachbarn, zu meinem Kollegen, zu meinem Partner ist gerade nicht so in Ordnung, dann wäre es gut, wenn ich bereit bin, diese Dinge zu reparieren, sozusagen. Und heute soll es um Beziehungen gehen, Beziehungen innerhalb der Gemeinde, die Leute, die du hier immer triffst, aber auch Beziehungen außerhalb von der Gemeinde, auf dem Schulhof, in der Arbeit, wie auch immer. Und heute soll es um Marias und Champignons gehen. Und was das mit dem Predigttext zu tun hat, erzähle ich euch im Laufe der Predigt. Ihr seht den Text für heute, Römer 12, Vers 9. Eckhart meinte vorhin, witzig, Dennis, heute ist der 12.9., hast die passende Bibelstelle ausgesucht, datumgemäß. Hatte ich null auf dem Schirm, ja, also das war nicht meine Intention, hat sich jetzt so ergeben. Aber darum soll es heute gehen. Römer 12, Vers 9. Die Liebe sei ungeheuchelt, hasst das Böse, haltet fest am Guten. Wer von euch diesen kompletten Abschnitt schon mal gelesen hat, da schreibt Paulus ganz viel zum Thema Beziehungen. Am Anfang die Beziehungen innerhalb der Gemeinde und später geht er aber auch auf Beziehungen außerhalb der Gemeinde ein, wie wir miteinander umgehen sollen. Und ich mache dir Mut, diesen Abschnitt daheim nochmal zu lesen. Geht ab Vers 9 los bis Vers 21. Wir schauen uns heute nur diesen einen Vers an, weil dieser Vers zumindest für mich unglaublich herausfordernd ist. Und ich hoffe, dass ich dich auch so ein bisschen herausfordern kann, beziehungsweise dass Jesus dich anspricht. Vielleicht hast du diesen Vers auch schon oft gelesen und da liest man vielleicht auch schnell drüber und man denkt sich, ja, kenne ich den Vers, was soll man da rausholen? So ging es mir vor einiger Zeit, bis ich gesagt habe, nee, ich schaue mir den mal genauer an. Und Paulus schreibt hier, die Liebe sei ungeheuchelt. Damit steigt er ein in diesen Textabschnitt, wo es um das Miteinander geht. Und ich dachte mir, Paulus, das ist ein ganz schön hartes Brett, wenn du sagst, passt auf, liebe Christen in Rom, ich gebe euch mal so ein paar Tipps, wie ihr miteinander umgehen sollt. Und mein erster Tipp, womit ich starte, die Liebe sei ungeheuchelt. Und ich dachte mir, okay, Paulus, hättest du nicht schreiben können, okay, Punkt 1, sag deinem Gegenüber guten Morgen, guten Tag, sei höflich. Ja, vielleicht so zum Warmwerden mal so ein paar kleine Sachen. Nein, Paulus, der startet direkt hier mit, die Liebe sei ungeheuchelt. Und das ist eine krasse Herausforderung, das ist eine krasse Aufforderung, die Paulus da von uns erwartet. Die Liebe sei ungeheuchelt und die Frage ist, von welcher Liebe spricht Paulus hier eigentlich? Und ich habe überlegt und habe mir den Vers angeschaut, verschiedene Kommentare gelesen. und habe gemerkt, okay, wenn Paulus zu mir sagt, Dennis, deine Liebe deinen Mitmenschen gegenüber, die soll ungeheuchelt sein, dann meint Paulus gar nicht meine Liebe. Er sagt nicht, Dennis, deine Liebe zu deinen Mitmenschen soll ungeheuchelt sein. Das kann ich probieren, das probiere ich vielleicht ziemlich oft. Und ich persönlich merke, dass ich da schnell an meine Grenzen komme, wenn ich versuche, meinen Nächsten aus eigener Kraft zu lieben, vor allem wenn das jemand ist, der mir vielleicht völlig auf den Keks geht und der einfach unerträglich ist und wo mir manchmal vielleicht auch der Kragen platzt. Da ist es, glaube ich, schnell vorbei mit der Liebe, auch wenn es nur in Gedanken vielleicht ist. Die Liebe sei ungeheuchelt. Paulus, der spricht hier von dieser göttlichen Liebe. Agape steht hier im Griechischen. Und das ist diese göttliche Liebe, mit der Gott mich selbst auch liebt. Und diese Liebe ist bedingungslos. Dennis, die Liebe zu deinen Mitmenschen sei ungeheuchelt. Diese Agape-Liebe sei ungeheuchelt. Wie kriege ich diese Agape-Liebe? Das Geniale ist, und das ist eine Sache, die ich, glaube ich, oft vergesse in meinem Alltag. Wir schauen uns mal Römer 5, Vers 5 an. Da schreibt Paulus, die Liebe Gottes ist ausgegossen in unsere Herzen durch den Heiligen Geist, der uns gegeben wurde. Und das ist neudeutsch mindblowing. Ja, also das kann ich nicht begreifen. Die Liebe Gottes, diese Liebe, mit der Gott mich liebt, diese Liebe, die Jesus ans Kreuz gebracht hat für mich, diese Liebe ist in mir drin. Wenn du zu Jesus gehörst, wenn du ein Kind Gottes bist, dann ist diese Liebe in dir drin. Die Liebe Gottes ist ausgegossen in unsere Herzen. Und diese Liebe ist nicht nur so ein bisschen in dir drin, so oder zu zwei Drittel und ein Drittel ist noch irgendwie deine eigene Liebe. Es mag sein, dass deine eigene Liebe oft hochkommt, wenn du mit anderen Menschen zusammen bist. Aber Fakt ist, Gott macht keine halben Sachen oder keine Zweidrittelsachen. Wenn er sagt, die Liebe Gottes ist ausgegossen in dein Herz, dann ist sie komplett ausgegossen. Und die Herausforderung ist, dass diese Liebe sichtbar wird im Umgang zu meinen Mitmenschen. Und eine Frage, die ich mir jeden Tag neu stellen möchte, wie viel sieht man genau von dieser Liebe im Umgang mit meinen Mitmenschen, meinen Arbeitskollegen, meiner Ehefrau? Wie viel von dieser Liebe Gottes sieht man? Und wo kommt vielleicht doch oft meine eigene Liebe durch? Und da geht es, wie gesagt, um Beziehungen hier innerhalb der Gemeinde oder auch außerhalb der Gemeinde. Ich glaube, ich erzähle dir nichts Neues, wenn ich sage, auch in der Gemeinde gibt es Menschen, die sich nicht verstehen. Ja, da kannst du noch so lange Christ sein. Es wird immer mal Leute geben, wo ich mir denke, ich sag kurz Hallo und dann gehe ich schnell zum Kaffee. Weil mit dem komme ich irgendwie nicht so klar, mit der komme ich irgendwie nicht so klar. Das passiert also nicht nur außerhalb der Gemeinde, sondern auch innerhalb. Und jetzt schreibt Paulus, diese Liebe soll ungeheuchelt sein. Das heißt, da kommt jemand morgens in den Gottesdienst, den ich eigentlich nicht so mag, und ich sage, guten Morgen, schön, dass du da bist. Und innerlich denke ich aber, hoffentlich textet der mich jetzt nicht zu, als Beispiel. Ja, vielleicht kommt es echt rüber, vielleicht ist es gut geschauspielert, aber eigentlich ist es doch ungeheuchelt, wenn ich es nicht ernst meine. Vielleicht gibt es auch Personen in meinem Umfeld, die will ich gar nicht lieben. Sehe ich gar nicht ein. Das, was die Person mir da angetan hat, verdient meine Liebe nicht. Ja, und da wird spannend, wer bin ich, dass ich das entscheiden darf oder so mutmaßen darf. Die Liebe Gottes ist ausgegossen in unsere Herzen. Wie viel sieht man von dieser Liebe? Was kann ich konkret tun, dass diese Liebe Gottes größer wird, dass diese Liebe ungeheuchelt ist? Ich glaube, wenn ich mir immer wieder bewusst mache, wie sehr Gott mich liebt, trotz meiner Macken, dann hält mich das vielleicht auch demütig meinem anderen gegenüber, mit dem ich vielleicht nicht so klarkomme, wo ich mich vielleicht drüber stelle und meine, ich wäre was Besseres. 1. Johannes 4, die Verse 10 und 11. Darin besteht die Liebe, nicht, dass wir Gott geliebt haben, sondern dass er uns geliebt hat und seinen Sohn gesandt hat als Sühnopfer für unsere Sünden. Geliebte, wenn Gott uns so geliebt hat, so sind auch wir es schuldig, einander zu lieben. Und das ist ein weiterer Vers, der es ganz schön in sich hat. Wenn Gott mich so sehr liebt, dass er Jesus für mich sterben lässt, obwohl er weiß, was ich für ein Chaot bin. Ja, Gott hat nicht gesagt, Dennis, du musst erst das und das und das bereinigen und dann schaue ich mal, ob Jesus auch für dich stirbt, sondern Jesus ist bedingungslos für mich gestorben aus Liebe. Und wenn Jesus, wenn Gott mich so sehr liebt, so bin ich es ebenso schuldig, den anderen zu lieben. Nicht aus meiner Liebe, sondern aus dieser Agape-Liebe heraus. Und das ist irgendwie auch eine Trainingssache, würde ich sagen. Weil irgendwie muss ja diese Agape-Liebe rauskommen. Ich sehe bei mir im Alltag, dass ich nicht jedem mit dieser Agape-Liebe begegne. Und deswegen dürfen wir Gott immer wieder bitten, dass diese Liebe größer wird in unserem Leben. Diese Liebe ist ein Bestandteil der Frucht des Geistes, Galater 5, 22. Und da kommt als erster Punkt Liebe. Die Liebe sei ungeheuchelt. In meinem Bekanntenkreis gibt es eine Person und ich nenne diese Person einfach mal Maria. Ich hoffe, heute Morgen ist keine Maria da. Du bist jedenfalls nicht geweiht, wenn du hier sitzt. Da war diese Maria und ich konnte diese Maria nicht leiden. Diese Maria, die war so komisch, die war so aufgedreht und extrovertiert, die ist immer durch die Gegend gehüpft. Diese Maria, die hat Witze gemacht, die nicht witzig waren, in meinen Augen. Und die war einfach total komisch. Und diese Maria hat mir nichts getan, die ist mir nicht irgendwie blöd gekommen, sondern ich bin einfach mit ihrer Art nicht klargekommen und dachte, oh, lange ertrage ich das nicht mehr, kann doch nicht wahr sein, warum ist die so komisch? Und irgendwann dachte ich mir, okay, ich muss was unternehmen, das kann nicht so weitergehen. Hab überlegt, schenke ich ihr ein Witzebuch, dass sie mal vernünftige Witze bringt? Bete ich dafür, dass ihre Witze besser werden? Dass Gott ihr irgendwie hilft, weil irgendwas stimmt ja nicht mit ihr? Ich habe angefangen zu beten, dass Gott mein Herz verändert. Und das war ein langer, wichtiger und teilweise auch schmerzhafter Prozess. Aber Gott hat mich an den Punkt geführt, wo er gesagt hat, Dennis, bet nicht für diese Maria, weil du die so komisch findest. Schau mal auf dich, wie sieht's in deinem Herzen aus? Und Gott hat es bewirkt, dass ich irgendwann für diese Maria beten konnte und ich konnte sie irgendwann von Herzen segnen. Und Gott hat es geschenkt, dass eine richtig gute Freundschaft zwischen uns entstanden ist. Und ich konnte von Herzen lachen. Weiß nicht, ob die Witze immer noch so schlecht waren wie vorher, aber ich konnte von Herzen lachen. Gott hat mir diese Agape-Liebe für die Maria geschenkt. Und wenn ich ehrlich bin, aktuell habe ich wieder eine Maria in meinem Alltag, eine männliche Maria. Mega herausfordernd. Und auf dem Weg hierhin, ich bin eine gute Stunde unterwegs gewesen, habe ich mir Gedanken gemacht über die Predigt und auch über diese Maria. Und Jesus hat es geschenkt, dass ich diese Stunde nutzen konnte, um diese männliche Maria zu segnen. Vielleicht nicht so intensiv, wie es sein sollte, aber das war so dieser erste Schritt, wo ich auch gesagt habe, was hat denn diese Maria vielleicht Positives, dass ich das einfach mal hervorhebe. Und das ist so meine nächste Beziehungsbaustelle, wo ich dran arbeiten will, dass ich auch mit dieser Maria klarkomme. Und ich will dir das mitgeben als Zeugnis, als Beweis, Gott kann dein Herz verändern. Und ich will dir das mitgeben, wer ist diese Maria in deinem Leben und möchtest du für diese Maria beten? Die Liebe sei ungeheuchelt. Und weiter schreibt Paulus, hasst das Böse. Und ich finde diese Kombination total interessant. Auf der einen Seite sollen wir ungeheuchelt und von Herzen lieben, Liebe ist ja was Positives. Und auf der anderen Seite sollen wir aber hassen. Und zwar sollen wir das Böse hassen. Und ich denke mir, krass, Paulus, der ist hier ganz schön radikal. So wie ich meine Mitmenschen liebe oder lieben sollte, genauso sollte ich das Böse hassen. Das Böse in der Welt, die Sünde. Vielleicht auch diese schlechten Gedanken über die Maria, die doch wieder hochkommen. Diese Gedanken soll ich hassen. Eckhart hat es vorhin gesagt, Gutes tun. Das passiert manchmal auch schon im Kopf. Oder im Kopf entscheide ich mich, ob ich Gutes tue oder nicht. Und wenn schlechte Gedanken kommen, wenn ich dabei bin, was Schlechtes sagen zu wollen, tun zu wollen, dieser Maria gegenüber, dann ist es gut, wenn ich sage, nee, ich hasse diesen Gedanken, diese Idee, die ich jetzt hatte, und ich verwerfe das. Hasst das Böse. In der Elberfelder Übersetzung heißt es, dass wir das Böse verabscheuen sollen. Und man kann auch übersetzen, etwas mit Schauder verachten oder mit Schrecken erschaudern aus dem Griechischen. Ja, ich soll erschaudern vor dem Bösen, ich soll das Böse regelrecht verabscheuen, ich soll mich davor ekeln. Das ist das, was Paulus hier schreibt. Vor was ekelst du dich? Jetzt nicht vor welcher Maria, sondern allgemein, vor was ekelst du dich? Verschimmeltes Brot? Oder der Kollege? Spülmaschine? Ja, ich ekel mich davor aufzuräumen, weil ich faul bin. Nein, meine Cousine ist ganz interessant. Die ekelt sich davor, saubere Gläser aus der Spülmaschine auszuräumen. Weil die sagt, oh, das fühlt sich so komisch an, wegen diesem Spülmaschinentabs. Die kann keine sauberen Gläser ausräumen. Nicht, weil sie faul ist, sondern weil sie sagt, oh, da ekel ich mich. Das ist so ein komisches Gefühl. Die lasse ich lieber stehen, das kann mein Mann machen. Aber schlimmer als all diese drei Dinge zusammen für mich persönlich: Champignons. Ich habe mich gerade so getraut, das Glas anzufassen. Nein, so schlimm ist es nicht. Champignons gehen bei mir überhaupt nicht. Ich probiere es immer wieder. Ich kriege diese Dinger nicht runter. Wenn du verhindern willst, dass ich mich bei dir zum Mittagessen einlade, weißt du, was du kochen musst? Ich ekel mich vor Champignons. Ich weiß nicht warum, ich versuche es immer wieder, aber das ist so eine Sache, ach, man könnte vielleicht sagen, das verabscheue ich. Forscher aus London, die haben mal folgende Studie unternommen. Die haben 2.500 Leute genommen und denen so verschiedene Ekelszenarien vorgestellt, 74 Stück, und haben gesagt, okay, jetzt nummerier das mal, Platz 1, 2, 3, wovor ekelst du dich am meisten vor diesen 74 Ekelszenarien? Und die sollten das werten von gar nicht eklig bis extrem eklig. Und auf Platz 1, wovor diese 2.500 oder die meisten sich am stärksten geekelt haben, waren eiternde Wunden. Ich habe euch da jetzt kein Bild mitgebracht. Gibt ja nachher noch Mittagessen. Aber infizierte eiternde Wunden, das war so der Ekelfaktor Nummer 1. Ekel. Was kann Ekel bewirken? Übelkeit, Brechreiz, Schweißausbrüche, sinkender Blutdruck bis hin zur Ohnmacht. Ich bin bis jetzt vor keinem Champignonglas umgekippt, zum Glück. Aber das sind die Dinge, die Ekel bewirken können. Ich hoffe nicht, dass du schlecht wirst, wenn du deine persönliche Maria morgens triffst. Oder es wäre auch komisch, wenn dir schlecht wird oder du einen Brechreiz bekommst, weil du merkst, okay, ich will gerade eine Sünde tun. Wir sollen das Böse hassen. Das ist wahr, was Paulus hier schreibt. Aber das soll einfach so eine Verdeutlichung sein. Wir sollen uns ekeln vor der Sünde, vor dem Bösen. Und das Interessante ist, Ekel ist zum einen ein Instinkt, aber auch ein Schutzmechanismus. Und das macht Sinn. Wenn ich mich vor der Sünde ekeln soll, dann ist das was Gutes. Dann bewahrt mich das vor etwas Schlechtem. Und deswegen schreibt Paulus, wir sollen das Böse hassen, wir sollen uns davor ekeln, vor der Sünde. Und es ist so wichtig, dass bei uns die Alarmglocken läuten oder dass es vielleicht doch ein bisschen rumgeht bei uns im Bauch, wenn wir davor sind, was Böses zu tun, was Böses zu sagen, egal ob es meinen Nächsten betrifft oder vielleicht meine Beziehung zu Gott, da ist es gut, wenn wir uns davor ekeln. Und das kann auch der Heilige Geist bewirken, das kann auch Gottes Liebe bewirken, dass ich anfange, das Böse zu hassen. Und das ist kein Widerspruch, ja, es heißt immer, wir Christen sollen lieben, und Hass ist doch eigentlich Sünde, findet man auch immer wieder in der Bibel. Hass ist Sünde. Und jetzt schreibt Paulus, ich soll das Böse hassen. Ich habe ein paar Stellen im Alten Testament gefunden, Gott hasst auch. Und ich würde jetzt nicht sagen, dass Gott deswegen sündigt. Das will ich mir nicht anmaßen. Ein paar Punkte. Gott hasst Götzendienst, Lügenlippen, gottlose Wege, Hochmut und so weiter und so fort. Opfer von Gottlosen, trügerische Waagschalen. Ich habe ein paar Punkte gefunden. Gott hasst auch das Böse. Und das Spannende bei uns ist, diesen schmalen Grat gut zu bewältigen. Dinge zu hassen, die wirklich böse sind. Oder nehme ich mir vielleicht Dinge und setze das als Ausrede. Ja, das ist doch böse, deswegen muss ich das jetzt hassen. Obwohl das eigentlich gar nicht dran wäre. Ja, einmal dieser geistliche Zorn und dann dieser menschliche Zorn, der vielleicht manchmal bei uns auch hochkommt. Und wo wir menschliche Dinge vergeistlichen wollen und sagen, das ist berechtigt, dass ich jetzt zornig bin. Das ist berechtigt, dass ich so einen Hals habe auf die Maria. Hasst das Böse, schreibt Paulus. Wie stehst du so zur Sünde in deinem Leben? Komische Frage, Dennis. Ich bin Christ, Sünde ist schlecht. Ist doch logisch. Wie stehst du so zur Sünde? Vor einigen Jahren, das sind bestimmt schon 15 Jahre, hatte ich ein Gespräch mit einem Jugendlichen und der hat mir gesagt, Dennis, Jesus ist doch sowieso für all meine Sünden gestorben, für die, die ich getan habe und auch für die, die ich noch tun werde. Es ist alles vergeben, also kann ich doch munter weiter sündigen. Und ich dachte mir, okay, wenn wir so leben, dann haben wir nicht verstanden, was es Jesus gekostet hat. Und dann muss ich mich fragen, ob ich die Sünde wirklich hasse. Ekelst du dich vor der Sünde? Verabscheust du die Sünde? Egal, ob es jetzt um deinen Nächsten geht oder um Dinge, die deiner Beziehung zu Gott schaden. Wie reagierst du, wenn die Sünde vor deiner Tür steht und anklopft? Es gibt bestimmt auch Christen, die sagen sich, okay, ich werde mir jetzt mal was beweisen und ich werde Gott was beweisen und ich werde anderen Christen was beweisen. Da ist jetzt die Sünde, aber ich stelle mich jetzt dagegen, weil ich bin ein guter Christ. Ich habe Power, ich bin schon so lange Christ, ich war auf der Bibelschule etc. Die Sünde macht mir doch nichts aus. Und dann fallen viele auf die Nase. Ich habe euch eine Begebenheit aus dem Alten Testament mitgebracht, die ich so gut finde. Eine Person, die mit der Sünde konfrontiert wurde und die folgendermaßen reagiert hat. Das war der Josef, der von seinen Brüdern verkauft wurde. Und er war angestellt bei dem Potiphar und der Potiphar hatte eine Frau, die ganz nett aussah. Und es begab sich, dass der Josef alleine mit Potiphars Frau im Haus war. Und die fand den ganz nett, den Josef. Ja, und die hat sich immer wieder an den rangeschmissen und gesagt, komm, schlaf mit mir. Es ist keiner da, mein Mann ist nicht da, die Diener sind gerade weg, es merkt keiner. Steig mit mir in die Kiste. Und hier geht's los, 1. Mose 39. Da heißt es auch nochmal, Josef aber war schön von Gestalt und schön von Aussehen. Und es geschah nach diesen Dingen, da warf die Frau seines Herrn, also die Frau von Potiphar, ihre Augen auf Josef und sagte, liege bei mir. Er aber weigerte sich und sagte zu der Frau seines Herrn: Siehe, mein Herr kümmert sich um nichts bei mir im Haus. Und alles, was er besitzt, hat er in meine Hand gegeben. Er selbst ist in diesem Haus nicht größer als ich, und er hat mir gar nichts vorenthalten, als nur dich, weil du seine Frau bist. Wie sollte ich dieses große Unrecht tun und gegen Gott sündigen? Und ich kriege jedes Mal Gänsehaut, wenn ich diesen Part lese. Josef sagt hier nicht, wie sollte ich dieses große Unrecht tun und gegen meinen Chef sündigen? Würde er auch tun. Aber Josef hat Gott hier an erster Stelle. Wie sollte ich dieses große Unrecht tun und gegen Gott, gegen meinen Gott sündigen? Und das hilft mir persönlich in meinem Alltag, die Sünde zu hassen. Wenn ich überlege, wie sehr Gott mich liebt, wenn ich überlege, dass Jesus wegen meiner Sünde ans Kreuz genagelt wurde, dann entwickle ich automatisch, ich sag's mal krass, einen Hass gegen Sünde. Und dann sage ich mir, ich will jetzt nicht gegen meinen Gott sündigen, ich will nicht gegen Jesus sündigen, weil ich weiß, was diese Sünde, was meine Sünde mit Jesus gemacht hat. Die Liebe sei ungeheuchelt, hasst das Böse. Und jetzt noch ganz kurz zum Schluss, haltet fest am Guten. Haltet fest am Guten. Was meint Paulus damit? Es gibt viele Menschen, die sagen, ich glaube an das Gute im Menschen. Auch wenn so viel Unrecht geschieht, so viel Kriege, ich glaube an das Gute im Menschen. Es gab mal eine Werbung von einer Suppendose. Das Gute daran ist das Gute darin. Das Gute am Menschen ist das Gute im Menschen. Ausrufezeichen, Fragezeichen. Haltet fest am Guten. Das Wort gut kann man hier auch übersetzen mit brauchbar. Das, was ich tue, das, was ich sage, das, was ich denke, ist das brauchbar, wenn ich mich mit meinem Nächsten treffe, in Bezug auf die Maria. Wenn es nicht brauchbar ist, dann sollte ich lieber die Klappe halten. Ist es gut? Ist es brauchbar? Und hier sind wir auch wieder ein bisschen bei dem Punkt Seele. Ganz interessant, dass du es angesprochen hast. Wir haben uns gar nicht abgesprochen. Ein paar Verse vorher in Römer 12, 2, da schreibt Paulus, dass wir unser Denken erneuern lassen sollen, unsere Sinne. All das, was in meinem Kopf passiert, in meinem Herzen passiert, ich muss das erneuern lassen. Ich muss schauen, dass Gutes daraus wird. Und dann werde ich erkennen, was der Wille Gottes ist, das Gute, das Wohlgefällige und Vollkommene. Haltet fest am Guten. Was ist gut? In Micha 6, Vers 8 heißt es, es ist dir gesagt, du Mensch, was gut ist und was der Herr von dir fordert. Was anders als Recht tun, Liebe üben und demütig wandeln mit deinem Gott. Drei Punkte, die man sich gut merken kann, die schwer sind auszuüben. Recht tun, Liebe üben, demütig wandeln mit deinem Gott. Haltet fest am Guten, zum Beispiel an diesen Dingen. Und es gibt genug Möglichkeiten, unserem Nächsten Gutes zu tun. Die Frage ist nur, ob wir das wollen. Paulus sagt, haltet fest am Guten. Er sagt nicht, hey Dennis, wenn du Lust hast, kannst du hier und da mal deinem Nächsten was Gutes tun, je nachdem, wie du so drauf bist. Sondern er sagt, festhalten, haltet fest am Guten. Dieses Halten kann man übersetzen mit Zusammenkleben oder auch mit Klebstoff. Weil hier dieses Etikett, das klebt. Haltet fest am Guten. Und das ist ganz schön hartnäckig. Das hält ganz schön fest. Das ist zwar nichts Gutes, die Champignons in meinen Augen, aber haltet fest am Guten. Ja? Wir sollen kleben an guten Dingen. Uns soll es wichtig sein, gute Dinge zu tun. Vielleicht hast du irgendein Hobby, wo du sagst, oh, das ist der Hammer, da bringt mich nichts von ab. Vielleicht ist hier einer, der gerne joggt oder so und du sagst, es kann Eimer regnen, es kann Kürbisse hageln. ich halte fest am Joggen, das ist voll mein Ding, da bringt mich nichts von ab. Was bringt uns davon ab, Gutes zu tun? Was hält uns davon ab, am Guten zu kleben? Die Liebe sei ungeheuchelt, hasst das Böse, haltet fest am Guten. Ich möchte ja zum Schluss nochmal die drei Punkte mitgeben, als Ermutigung, als Herausforderung. Welche Maria gibt es in deinem Leben? Und bitte Gott, dass er dir ungeheuchelte Liebe schenkt für diese Maria. Er kann es tun, wenn du es zulässt und willst. Vor was ekelst du dich so richtig in deinem Alltag? Bitte Gott, dass du dich vor der Sünde genauso ekelst, dass Gott das in dir bewirkt. Woran hältst du fest? Woran klebst du? Jetzt nicht negativ gemeint irgendeine Sucht, sondern was machst du vielleicht gerne? Irgendeine Routine, die gut ist. Und bitte Gott, dass du am Guten genauso festhältst, genauso klebst. Herausfordernder Vers. Es ist deine Entscheidung, ob du versuchst, das umzusetzen oder nicht. Ich kann dir sagen, es funktioniert, weil ich es in meinem Leben sehe. Und ich wünsche dir da ganz viel Ausdauer, weil das passiert nicht von heute auf morgen, dass du die Maria auf einmal magst. Es kann passieren, aber meistens ist es ein Prozess. Und da wünsche ich dir ganz viel Ausdauer, ganz viel Segen und irgendwann auch ganz viel Liebe, dass Gott das in dir bewirkt. Sei reich gesegnet. Amen.